Wir sind in einer Reihe von Botschaften in dem Markus-Evangelium. Aber, wie letztes Mal angedeutet, gibt es ein Gleichnis, das der Herr Jesus erzählte in der Zeit, wo er unterwegs war von Jericho nach Jerusalem. Dies war seine letzte Reise in die Hauptstadt Israels. Und was ich nicht auslegen werde, ist die Geschichte von Zachäus. Das hat Kevin in dem Sommer gemacht auf Camp Impact. Viele der Kinder und Jugend haben das gehört. Und das, denke ich, versteht ihr ziemlich gut. Dass der Herr Jesus Christus interessiert ist an Einzelmenschen. Aber er erzählte auch noch zwei Gleichnisse, bevor er ans Kreuz ging. Und das eine war in Jerusalem. Und das andere war unterwegs dorthin. Die beiden Gleichnisse sind ähnlich, aber sie sind nicht identisch. Und deshalb werden wir dieses Gleichnis getrennt von dem in Lukas 20 behandeln. Ich habe Interesse, auch das Gleichnis in Lukas 20 auszulegen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich, dass wir beten und dann schauen wir in Gottes Wort. Ja, und wir werden uns ein weiteres Mal das Markus-Evangelium anschauen. Herr, wir danken dir für die Gelegenheit, heute und mitten in der Woche dein Wort zu betrachten. Wir bitten, dass wir alle gute Hörer sind und hilf mir auch, dass ich gut oder mindestens ausreichend reden kann, sodass dein Wort, deine Offenbarung verständlich wird. Bitte gib mir Gnade, dass ich dein Wort richtig auslege, damit ich mich nicht zu schämen habe dafür, dass ich das Wort auf gerade Weise auslege. Das ist zumindest mein Wunsch. Das ist auch dein Wunsch. Und ich hoffe, dass ich mir Mühe gegeben habe, dass ich bestrebt war und dass du das segnen kannst. Amen. Okay, Gleichnisse. Fangen wir damit an. In Markus 4 hatten wir schon vor Monaten, vielleicht über ein Jahr, gesehen, dass der Herr begonnen hat, in Gleichnissen zu reden. In Markus 4 steht, und in vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Die Gegner, die seine Worte hörten, handelten nicht danach. Manches haben sie verstanden. Aber obwohl sie verstanden, haben sie nicht danach gehandelt. Und der Herr wollte ihnen nicht weitere Lehre geben, zumindest wenn sie nicht handeln wollten danach, wollte er ihnen auch nicht etwas geben, was sie verstanden. Man könnte sagen, das war eine Gnade, denn wem viel gegeben wird, von dem wird viel verlangt. Indem er ihnen eine Lehre gab, die sie nicht verstanden, konnte er vielleicht sie nicht dafür verantwortlich halten, sie verworfen zu haben. Aber andererseits kann man sagen, war es ein Gericht, denn das, was sie verstanden, haben sie verworfen, haben sie mit Füßen zertreten. Und er sagte, okay, dann gebe ich euch etwas, was noch schwieriger ist. Und er erzählte Gleichnisse. Nun, was ist ein Gleichnis? Okay, ich habe es so betont, damit wir vielleicht dahinter kommen, was ein Gleichnis ist. Wenn etwas einem anderen oder etwas anderem gleich ist. Aha, okay, gut. Diese Definition habe ich mir ausgedacht. Eine anschauliche Geschichte, in der eine bekannte Idee einer unbekannten Idee so gegenübergestellt wird, dass der Vergleich den Menschen helfen kann, die unbekannte Idee besser zu verstehen, vorausgesetzt, man ist in die Erklärung eingeweiht. Manche denken, dass die Gleichnisse alles klarer machen, tun sie aber nicht. Sie machen sogar das Wasser trüb. Aber wenn man die richtige Brille hat, wenn Gott sagt, hier, schau mal durch meine Brille, und dann sehen Sie alles klar. In der Mathematik gibt es so etwas, das heißt Parabel. Nun, ihr seht hier schon eine halbe Parabel. Das ist das hier links. Rechts seht ihr schon eine Parabel. Okay, links ist etwas zugedeckt. Eigentlich rechts auch. Schaut mal. Jetzt decke ich das rechts auf. Das hier links ist ein Spiegelbild dessen, was rechts gegenübersteht. Und diese Hälfte ist wiederum, eine Parabel ist ein Spiegelbild dessen, was oben ist. Oder links haben wir auch das, was man eher darunter verstehen würde. Die linke Seite ist etwas, was man versteht. Aber die rechte Seite, die jetzt zugedeckt ist, ist etwas, was man nicht versteht. Gott sagt, aber ihr versteht das, was links ist, und das ist dem, was ihr nicht versteht, ähnlich. Manchmal muss er dann sagen, und es heißt nicht Schlüssel, sondern Legende. Also es ist, als hätte der Herr die Legende gegeben, nicht eine Fabel, nicht eine falsche Geschichte, sondern die Erklärung. Früher hat es Landkarten gegeben. Wisst ihr? Wer erinnert sich noch an die Landkarten, bevor es Google gegeben hat? Okay. Meine Frau hat immer eine Landkarte vorne ausgebreitet. Wir haben gutes Geld ausgegeben, diese roten, Marco Polo, glaube ich, hießen sie, Landkarten, egal in welches Land wir gereist sind oder welche Städte, in meiner Erinnerung zumindest, in einer Ecke hat es dann eine Legende gegeben und das hieß, das ist eine Straße und das ist Wasser und das ist eine Stadt und so weiter. Und der Herr Jesus Christus hat seinen Jüngern sozusagen die Legende gegeben, damit sie die Landkarte verstehen konnten. Die Erklärung, eine Parabel, wenn du nicht die Legende hast, wenn du nicht die Erklärung hast, macht dir keinen Sinn. Aber wenn der Herr sagt, das ist dem gleich und das ist dem gleich, okay, dann versteht man viel mehr. Nun, Lukas 19, ab dem 11. Vers. Als sie aber dies hörten, was hörten sie? Sie hörten in dem Vers davor, wie der Herr Jesus Christus erklärt hat, dass er gekommen war, um Sünder zu suchen und zu retten. Zachäus war ein Ursünder, also er war ein großer Sünder, ein Zöllner, einer, der die Menschen übervorteilt hat. Er war verhasst von der Gesellschaft und doch geliebt von dem Herrn Jesus. Und er sah ihn, nannte ihn mit Namen und sagte, ich habe mit dir einen Termin. Und Zachäus ließ sich retten, also er brachte auch die Früchte seiner Bekehrung, seiner Buße und die Menschen waren empört darüber und der Herr Jesus erklärte, der Sohn des Menschen ist gekommen, um Sünder zu suchen und zu retten, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis. Weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Es war immer ihre Hoffnung. Ach, der König ist da. Wir gehen wieder nach Jerusalem. Ach, dieses Mal wird er gekrönt. Dieses Mal werden wir Rom von unserem Hals haben. Endlich kommt das Reich Gottes. Und das war die ganze Diskussion. Was werden wir dafür haben? Und können wir deine Minister sein, links und rechts von dir in deinem Reich? Reich, 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 seit Kapiteln schon in Markus. Immer diese Frage nach dem Reich. Und übrigens, es wird das Reich hier auf Erden geben. Aber das war nicht Gottes Plan für Jesus. Das erste Mal, als er gekommen ist zur Erde, um Fleisch zu werden. Sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Also erzählte er ein Gleichnis. Wie gesagt, es hatte mit dem Vorangegangenen zu tun. Mein Plan ist es, Menschen zu suchen und zu retten. Wie sollen sie errettet werden? Suchen kann man sie, aber retten, dafür muss ein Mensch sterben. Dafür muss ein Opfer gebracht werden. Die Menschen sind schuldig. Ein Opfer ist notwendig, damit die Schuld getilgt wird. Also kommt der Herr Jesus zuerst als Heiland, als Retter, als Opfer für die Sünde. Und ein anderes Mal kommt er dann als Herrscher, als irdischer König. Es hatte zu tun mit ihren falschen Vorstellungen. Ihre Vorstellung war, bald wird er regieren. Und er musste den Ungläubigen, aber auch ganz besonders den Gläubigen, er musste sie erkennen lassen, das ist jetzt nicht der Plan Gottes für mich. Es waren nicht nur seine Jünger, es war eine große Menge von Menschen, die mit ihm, die, was waren das, 26 Kilometer von Jericho hinauf nach Jerusalem mitgingen. Und im Sommer habe ich dies den Jugendlichen und den Kindern erklärt, an jenem Tag. Es gab ein spezifischer, voller Tag, wo man gesagt hat, du machst, was du machst in der Kraft des Teufels. Was für eine Schmähung. Sie beleidigten den Heiligen Geist. Und das war der Tag, wo er einen Schalter umgeworfen hat, wo er gesagt hat, ab jetzt nur in Gleichnissen. Ich weiß nicht, ob er nur in Gleichnissen geredet hat ab dann, aber zumindest eine Zeit lang und zu diesen Menschen war es immer wieder Gleichnisse. Diese Gleichnisse hatten mit dem Reich Gottes zu tun. Wir könnten sagen, mit dem Heilsplan. Aber die Jünger sagten, warum machst du das? Und er sagte, weil es euch gegeben ist zu wissen. Ihnen ist es nicht. Also dieselbe Methode war ein Segen für die Jünger. Übrigens, die Jünger fragten nach. Die Jünger interessierten sich dafür. Die Menschen, die sich dafür nicht interessierten, sie gingen weg. Ohne Erklärung. Ohne die Pointe verstanden zu haben. Den anderen ist es nicht gegeben. Deshalb benutze ich etwas. Es ist, als würde er sagen, ich predige jetzt in Swahili und niemand versteht das. Aber ihr habt Google Translator und sie nicht. Okay, ich weiß nicht, ob das wirklich ein gutes Beispiel ist, aber die Methode hatte die Wahrheit, aber nur ein Teil seiner Hörer haben es verstanden. Und das wurde übrigens im Alten Testament vorausgesagt. Jesaja hatte gesagt, dass Gott diese Methode gebrauchen würde, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Die Erklärung dieser Methode war die Verstocktheit der Menschen. Und deshalb hat er sich dafür entschieden. Und es war auch vorausgesagt im Alten Testament, in Gleichnissen werde ich zu diesem Volk reden. Übrigens, etwas Ähnliches hat er auch in Apostelgeschichte 2 getan. Hier war es eine Lehre, die sie nicht verstanden haben. In Apostelgeschichte 2 waren es Sprachen, die viele nicht verstanden haben. Und auch das war ein Gericht, wie Jesaja es gesagt hat. Und jetzt sind wir wirklich in Lukas 19 und ich möchte sehen, wie weit wir vorankommen, um dies zu verstehen. Jesus sprach nun, Vers 12, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Also wieder dorthin, von wo er ausgegangen war. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde, also jeweils einen, und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Nun, bevor wir weitergehen, möchten wir die Fragen stellen, Wer ist dann dieser Edelmann? Wer ist der Edelmann? Wer auch immer es ist, hat eine Autorität, die höher ist als er. Ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und die Menschen schicken eine Gesandtschaft an den König, nicht an den Gesandten, nicht an den Edelmann, sondern an den König. Was ist das ferne Land? Es ist nicht das Land, von dem er ausgegangen ist. Und was war die Königswürde? Das ist die Herrschaft oder das Anrecht, als König zu herrschen. Gibt es einen Unterschied zwischen holen in Vers 12 und empfangen, Vers 15? Also ich denke nicht. Das ist dasselbe griechische Wort lambano in beiden Versen, in demselben Zusammenhang. Ich denke nicht, dass Gott da unterscheiden wollte, obwohl die deutschen Übersetzer in der Schlachterübersetzung zwei verschiedene Worte gebraucht haben. Wohin würde er wiederkommen? Das ist ein bisschen schwieriger. In Vers 15 heißt es, es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er, also er ist wieder in dem fernen Land. Aber wenn man in Vers 12 und 13 schaut, sieht man das Wort wiederkommen zweimal. In Vers 12, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Dieses Wiederkommen ist, er geht zu dem Land zurück, von dem er ausgegangen ist. Und er rief 10 seiner Knechte, also bevor er in seine Heimat zurückkehrte, er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seht ihr, die Leute sind auf der Erde, er geht, also in diesem Land, er geht an dem Ursprungsland zurück und sagt, ich werde wiederkommen. Also es gibt ein Hin und Her. Ist die Zahl 10 wichtig? Also wenn ich Gleichnisse lehre, ermutige ich dazu, dass man den Details nicht zu viel Wert beimisst. 10, er sagte nicht 12, also waren es nicht die Jünger, die Apostel. Er sagte nicht 3, also waren es nicht Petrus, Johannes und Jakobus. 10 ist eine komplette Zahl. 10 Jungfrauen, 10 Gebote, 10 kommt immer wieder, 10 Plage. 10 bedeutet komplett. Nun, ihr wisst, dass ich die Bibel nicht allegorisch auslege. Also der Herr greift eine Zahl, nicht aus der Luft, aber nimmt eine Zahl, die einfach bedeutet alle, denke ich. Also würde ich sagen, ist die Zahl 10 eine Nebensächlichkeit. Wir werden die Bekanntschaft machen mit nur 3 der 10. Wer sind die Knechte? Es sind Verwalter, die er dort lässt, zurücklässt, um seinen Willen in seiner Abwesenheit auszutragen. Was sind die Pfunde? Eine Investition, die er macht. Also eine Begabung, Möglichkeiten. Wir nennen sie Gaben heutzutage. Man ist sehr begabt. Oder Geistesgaben. Also es gibt verschiedene Begriffe, die man dafür gebrauchen könnte. Aber es ist Gelegenheit. Merkt, in dieser Geschichte haben sie alle gleich viel bekommen. Die Pointe hat nicht damit zu tun, dass einer mehr hat und einer weniger zu Beginn. Was sollten sie damit tun? Sie sollten ihm treu dienen, seine Habe vermehren und, obwohl es nicht ausdrücklich gesagt wird, ihre Liebe dem König, dem Berechtigten gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ihre Treue. Und wer sind seine Bürger? Denn schaut mal, ich habe das auch mit Farbe hier ein bisschen deutlicher gemacht. Wir haben Knechte, aber jetzt haben wir in Vers 14 seine Bürger. Wir reden jetzt, ohne das zu deuten, wir reden von Bürgern eines Landes, die aber ihren Herrscher nicht mögen. Sie hassen ihn sogar. Und wer ist die Gesandtschaft? Es ist die Möglichkeit, sich zu verständigen, ihren Missmut einem anderen auszudrücken. Sie schicken eine Gesandtschaft. Es ist nicht ein wichtiges Detail, finde ich. Aber was ist wichtig? Was wichtig ist, ist das, was sie sagen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Thomas, nicht Hemminger, sondern Motzka, hat diesen Spruch zitiert bei der letzten Männerbegegnung. Das fand ich angebracht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Also man würde sagen, doch nicht dieser. Wem ließen sie es sagen? Dem, von dem aus der Edelmann ausgeschickt wurde und zu wem er zurückgekehrt ist, der ihm die Königswürde zukommen ließ. Und er kam wieder. Wohin? Zuerst zu dem Ursprungsland zurück. Und dann kam er wieder zu dem fernen Land. Ein zweites Mal geht er zu dem Land, nachdem er die Königswürde bekommen hat. Also wisst ihr was? Er geht hin, verdient es oder bekommt die Würde, geht zu seinem Land und wird gekrönt. Und nachdem er diese Würde bekommt, geht er in das Land, über das er herrschen soll. Bisher habe ich das nur menschlich, rein menschlich erklärt, nicht geistlich, obwohl ihr euch hättet vielleicht denken können, was das alles zu bedeuten hat. Hier haben wir im Prinzip drei Gruppen von Menschen. Wir haben Knechte, die dem Edelmann getreu sind, ergeben. Wir haben Knechte, die es aber nicht sind. Und wir haben die Leute, also die ihn hassen. Knechte und Feinde eigentlich. Nun, folgende Information habe ich, sage ich ganz ehrlich, von John MacArthur bekommen. Er predigt, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, kann man ihn hören. Ansonsten lässt er seine Predigten dann in Kommentare schreiben und drucken. Also wie ihr wollt, manche gibt es auch auf Deutsch. Also das, was ich hier habe, ist von ihm. Nicht Zitate, aber Erklärungen. Es sind, wie gesagt, drei Gruppen. Nun, wo war er? Er war in Jericho und er war unterwegs nach Jerusalem und das ist Judäa. Ich meine, Jerusalem ist in Benjamin, aber es ist Judäa. Juda, sagt man oft. Rom regierte Israel. Der Kaiser regierte. Er gab ihnen einen König, aber dieser König war dann unter dem Kaiser. Der Kaiser erlaubte, dass Könige in verschiedenen Orten regieren. Sie waren alle unter der Herrschaft des Kaisers, aber regierten mit Erlaubnis des Kaisers. Und der Kaiser bestätigte jeden König. Die Könige in ihrer Gegend hießen lange Zeit Herodes. Es gab auch Herodes den Großen, den kennen wir vielleicht am besten. Er war weder Römer noch Jude, sondern aus Idumäa. 40 vor Christus ging Herodes der Große nach Rom. Er handelte mit Marcus Antonius die Regierung aus und kehrte zurück und regierte dort bis 4 Jahre vor Christus, also 4 vor der christlichen Zeit. Seine Regierung sollte nach seinem Ableben an seine 3 Söhne verteilt werden. Und einer davon, Archelaus, den kennen wir aus Matthäus 2, Vers 22. Wisst ihr, als Josef mit Maria und mit Jesus in Ägypten war, hatte er Angst, als er hörte, dass Archelaus anstelle seines Vaters regierte. Das war der Archelaus. Archelaus wollte zeigen, wie mächtig er war und wie zu fürchten als König und ließ sofort 3000 Menschen in seiner Gegend töten. Dann ging er nach Rom, um die Königswürde zu bekommen. Aber die Menschen aus der Gegend, sie ließen sich nicht gefallen, dass so viele Menschen von ihm getötet wurden. Und sie schickten eine Gesandtschaft dorthin und sagten, wir wollen nicht, dass er unser König ist. Was soll der Kaiser jetzt tun? Er hat einen Kompromiss geschlossen und er sagte diesem Archelaus, dass er nicht König heißen dürfte, aber er dürfte noch an der Macht bleiben. Also ging er zurück und regierte wie ein König, aber hat den Titel nicht gehabt. Er hieß Ethnarch, also anstatt Monarch, Ethnarch. Er war Regent des Volkes, aber nicht Monarch, nicht König. Dazwischen hat es nicht einen großen Unterschied gegeben, in der Tat, vielleicht in der Würde des Mannes. Aber er regierte nur 10 Jahre im Vergleich zu den 40 Jahren seines Vorgängers. Also wisst ihr, der Herr Jesus Christus erzählte ein Gleichnis aus der Geschichte und es war etwas, was sie wirklich verstanden haben. Der große Unterschied ist, der Edelsmann, in diesem Fall Archelaus, war kein guter König, aber er hatte die Macht und er rechnete sich mit den Leuten ab, je nachdem, wie treu sie ihm waren. Aber im übertragenen Sinn ist der König kein Bösewicht, sondern ist der Herr Jesus Christus. Aber das sehen wir jetzt hoffentlich gleich. Nun wollen wir diese Stelle zurücknehmen, also gehen zurück zu dieser Stelle und wollen die Parallele zu dem Reich Gottes sehen, wenn sie euch nicht schon klar waren. Keiner ist edler als Jesus. Das müsste uns klar sein. Das ferne Land ist die Welt. Jesus kam aus dem Himmel zur Welt. Er ging aus seiner himmlischen Heimat zur Erde, um die Königswürde zu holen, zu verdienen und zu holen und dann in den Himmel wiederzukommen. Er beauftragte seinen Nachfolgern damit, sein Reich zu verwalten. Er gab ihnen Gaben, Epheser 4, Vers 8. Er wurde im Himmel gekrönt. Er sitzt zu Rechten des Vaters auf dem Thron. Er hat den Namen, der höher ist als jeder andere Name. Ich vermute Herr, Jahwe. Aber auf jeden Fall hat er den höchsten Rang. Und er gab seinen Knechten Gaben. In der Geschichte war das gleich 3 Monatslohn. Also nicht wenig. 3 Monatslohn ist nicht wenig. Aber er gab das allen. 10 ist wie gesagt eine runde Zahl. Und das waren Menschen, die jetzt Verantwortung hatten. Er sagte, handelt damit, bis ich komme. Also ich werde wiederkommen. Johannes 14. Ich gehe und bereite euch einen Platz vor, aber ich komme wieder. Hier wieder. Ich komme wieder. Aber handelt damit. Pragmatoi amai. Also pragmatisch, macht etwas Sinnvolles damit. Willst du eine Zukunft, eine gute Zukunft haben, so handle jetzt verantwortlich. Es gibt eine Zeit, aber es gibt später eine Rechenschaft. Ich werde eine Weile weg sein. Aber am Ende gibt es Rechenschaft und Belohnung. Aber seine Bürger hassten ihn. Merkt, ob man ihn hasst oder liebt, sind es immer noch seine Bürger. Ob du Jesus liebst oder hasst, spielt schon eine Rolle, aber macht nichts aus. Er ist immer noch dein Herr. Du bist sein Eigentum. Er regiert über dich. Er herrscht über dich, ob du seine Herrschaft annimmst oder nicht. Jedes Knie wird sich beugen, des himmlischen und des irdischen und des unterirdischen. Aber in dem Psalm heißt es, es ist Psalm 69, Vers 5, sie hassen mich ohne Ursache. Was hat Jesus getan, dass sie ihn hassen sollten? Sie hassten ihn ohne Ursache. Aber er ist nicht nur ihr König, sondern ihr Richter und ihr Scharfrichter. Das ist mir ein neues Wort, ich habe schon gehört, aber heute habe ich gedacht, Scharfrichter. Wenn die Klinge scharf ist, dann war das der Scharfrichter, der sie enthauptet hat. Und das tut er quasi am Ende dieser Geschichte. Ja, es heißt, erschlage sie, aber das Wort bedeutet, hau sie auseinander. Vielleicht kann ich die Rechenschaft beschreiben. Wir fangen mit den guten Knechten an. Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazu gewonnen. Merkt, er nimmt es nicht auf seine Kappe. Er sagt nicht, boah, bin ich so ein großer Verwalter, sondern Herr, dein Pfund. Das erinnerte mich an die Stelle, wo es heißt, wo Salomo gesagt hat, denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Das ist Demut. Es war nicht auf mich oder auf demjenigen zurückzuführen, dass er sich verzehnfacht hat, was er hatte. Und der Herr gibt ihm für die Investition von 3 Monatslohn einen ganzen Landkreis. Man könnte vielleicht sagen, ein Bundesland. 10 Städte. Halle und Magdeburg haben 1 aus 5 Bewohner Sachsen-Anhalts. Das sind die 2 großen Städte. Er bekam die Zuständigkeit für 10 Städte. Ein 10-Städte-Gebiet, könnte man sagen, Decapolis. Dann, die Gaben selbst haben die Kraft. Das Wort hat das Leben. Die Saat ist das Wort. Dein, o Herr, ist die Macht. 1. Chronik 29,11. Und der zweite hatte dieselbe Erfahrung. Das fiel nicht so üppig aus, aber er sagt, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erworben. Und dieser Herr sprach zu diesem, du sollst auch über 5 Städte gesetzt sein. Und ich möchte, dass ihr seht, dass der Herr so großzügig ist. Wenn du ihm treu bist, also es war eine Gnade, dass er uns überhaupt die Gaben gegeben hat. Und dann, wenn wir treu darum umgehen, damit umgehen, gibt er so viel. Es ist erstaunlich, wie gütig und wie großzügig er ist. Aber da kommt der böse Knecht. Ein anderer, dieses Wort ist nicht anderer derselben Art, sondern hetero, anderer einer anderen Art. Und er ist ein Verschiedener. Ein Verschiedener kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund. Er nannte ihn zwar Herr, aber wir wissen, das hat nicht viel zu bedeuten. Das machen viele, die er nicht kennt. Er sagte, dein Pfund. Aber dein Pfund, mehr nicht. Ich habe ihn zwar nicht verloren, aber auch nicht investiert. Ich hatte nie vor, ihn herauszuholen. Er war weggesperrt. Er war eingewickelt in einem Taschentuch. Und dann erklärte er, ich hatte vor dir Angst. Du bist so streng. Du nimmst, was du willst. Warum sollte ich das riskieren, was du mir gegeben hast? Wenn du etwas haben willst, dann nimmst du es doch. Dann bin ich nicht dafür verantwortlich. Also du kannst machen, was du willst. Ich brauche nichts dazu beizutragen. Er hinterfragt die Motive des Edelmanns. Er ist ein falscher Nachfolger. Ich habe darüber nachgedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser ein echter Christ ist. Wenn du zu einem anderen Ergebnis kommst, ist es dir überlassen. Aber er ist ein Nachfolger in dem Lippenerkenntnis, also Lippenbekenntnis. Er liebt den Herrn nicht wirklich. Er bringt sich nicht für den Herrn ein. Seine Vorstellung von ihm ist, dass er nur nimmt und nicht gibt. Und wenn ich für ihn lebe oder lebte, dann würde ich alles verlieren. Dann habe ich gar nichts dafür. Denkst du auch so? Also, wenn ich etwas haben will, dann doch in diesem Leben. Weil wenn ich in diesem Leben für Gott lebe, dann habe ich gar nichts. Dann habe ich in diesem Leben und in dem nächsten Leben verloren. Angst anstatt Liebe, Strenge anstatt Güte, Ungerechtigkeit anstatt Gerechtigkeit. Wisst ihr, der Herr widerspricht ihm nicht. Er sagt quasi, ich bin streng. Ich bin streng mit denen, die es verdienen. Ich nehme das wieder weg, was ich nicht hingetan habe, was ich nicht gepflanzt habe. Aber du hättest es hintun sollen. Du hättest es pflanzen sollen. Warum hast du das nicht getan? Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr seinem Kind einen bösen Knecht nennen würde. Es handelt sich in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, um einen, der sich zu ihm bekannt hat, aber seine fehlende Echtheit hat er dadurch unter Beweis gestellt, dass er ihm nicht treu diente. Dienst du ihm? Wenn nicht, würde ich sagen, auch wenn du dich sein Knecht nennen würdest, bist du kein echter Knecht, dein Scheinknecht. Die Küsse dessen, der hast, Sprüche 27, Vers 6. Herr, Herr, haben wir nicht, und der Herr sagte, weicht von mir, ihr Übeltäter. Du hättest zum Tisch kommen sollen, also Tisch, Bank, Banken, Geldinstitut. Du hättest zu dem Tisch gehen sollen, Banken sind rechtmäßig. Gleichgültigkeit ist gleich falsch sein. Gleichgültigkeit ist Feindschaft. Und dann heißt es, gib dem Reichen noch mehr. Was? Na gut, er hat nicht gesagt reich, aber gib dem, der 10 hat, mehr. Ist das unfair? Gott, ist dies nicht ungerecht? Wisst ihr was? Gott ist nicht dagegen, dass manche Menschen mehr haben. Die Gesellschaft ist manchmal dagegen. Die wollen, dass alle gleich sind. Sie nehmen es denen übel, die mehr haben. Aber in dieser Geschichte ist der Gute derjenige, der fair gehandelt hat, also der recht gehandelt hat. Und er wird nicht nur die Verantwortung der Städte gegeben, sondern das, was dieser nicht investiert hat, das bekommt er auch. Und ich denke, wenn wir im Himmel sind, in der Ewigkeit, werden wir Talente auch weiterhin für den Herrn einsetzen können. Jemand hat mir gestern geschrieben, denkst du, dass wir im Himmel singen werden? Ich weiß nicht, was wir alles im Himmel tun werden, aber ich glaube, dass wir Gott ewiglich dienen werden. Und wir werden ihm nicht nur mit dem, was wir auf Erden bekommen haben und womit wir ihm gedient haben, sondern vielleicht werden wir Dinge tun können im Himmel, die wir auf Erden haben nicht tun können. Denkst du, ach, ich wünschte, ich könnte singen. Okay, vielleicht wirst du es können. Sei treu mit der Gabe, die du hast, und vielleicht bekommst du die auch noch. Und was es denn noch dazu gibt. Gib dem noch mehr. Sollen wir auf die neidisch sein, die mehr haben? Sollen wir es der Regierung übel nehmen? Ich denke nicht. Okay, und ich möchte, dass ihr dann seht, hier haben wir den ersten und den zweiten. Aber was ich euch zeigen will, ist, das geht nahtlos von dem Gleichnis über in Jesus. Seht ihr, was ich meine? Ein anderer kam und sprach, Herr, noch sind wir in der Geschichte. In diesem Fall ist es der Herr in dem Gleichnis. Siehe, hier ist dein Pfund. Da sprach er zu ihm, der Herr sprach zu diesem bösen Knecht, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Und zu den Umstehenden sprach er, nehmt ihm das Pfund weg. Also wir sind immer noch in dem Gleichnis. Aber merkt, Vers 25, da sagten die Menschen in dem Gleichnis zu ihm, zu dem Herrn in dem Gleichnis, er hat schon 10 Pfunde. Und jetzt kommt's. Denn ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden. Es ist nicht die Erklärung, der Herr in der Geschichte sagt das, sondern Jesus sagte, ich sage euch, und da macht er sich zu demjenigen, der die Antwort gibt auf die Frage der Knechte. In Vers 25 sind wir immer noch in dem Gleichnis. Aber in Vers 26 steht der Herr in diesem Gleichnis direkt vor ihnen und sagt, ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden, vor dem aber, der nicht hat, von ihm wird auch das genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werden, bring sie her und erschlage sie vor mir. Er kehrt in seine Geschichte zurück, denn es ist noch nicht die Zeit, dass er das tat. Bei seiner ersten Ankunft hat er seine Feinde nicht gerichtet. Er kam, um zu retten, nicht um zu richten. Das nächste Mal, wenn er zur Erde kommt, kommt er aber auch, um zu richten und zu regieren. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bring sie her und erschlage sie vor mir. Nun, vielleicht reagiert man stark dagegen. Wo bist du in dieser Geschichte? Bist du ein treuer Knecht ein böser, falscher, untreuer Knecht, ein liebloser, fauler, selbstsüchtiger Knecht. Bist du sogar ein Feind des Königs? Nimm doch die Worte des Herrn zu Herzen. Es waren unter den letzten Worten des Messias an die Öffentlichkeit, bevor er ans Kreuz ging. Wenn du, aber das könnte vielleicht ein Prüfstein sein, wie stehst du zu dem König? Wie stehst du zu dem Herrn? Wenn du liest, was der Herr zu seinen Feinden sagt, doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bring sie her und erschlage sie vor mir. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn du dem Herrn nicht stehen lässt, das Recht, die Todesstrafe, die ewige Todesstrafe zu vollstrecken über seine Feinde, dann erweist du dich nicht als seinen Freund, denn du stehst nicht im Einklang mit dem Willen des Herrn. Jesus will nicht, dass du erschlagen wirst oder in die ewige Verdammnis geschickt wirst. Das will er nicht. Er möchte viel lieber, dass du ein treuer Knecht bist. Und wenn du dich unter seine Herrschaft stellst und ihm treu dienst, dann wird er dir so großzügig sein, er wird dir Belohnungen geben und seine Güte einfach ausschütten über dich. Aber wenn du dich ihm widersetzt, dann bleibt nur das Gericht. Bestenfalls gehst du leer aus, schlimmstenfalls, ja, es wird schlimmer. Dieses Gleichnis habe ich in all den Jahren nie behandelt, seitdem ich hier predige. Und ich wollte dieses Gleichnis auslegen. Ich hoffe, dass es uns Segen bringt. Lasst euch warnen, wenn eine Warnung angebracht ist. Lasst euch aber ermutigen, wenn euch eine Belohnung eines Tages zusteht. Diene ihm in Treue und du wirst es nie bereuen. Lasst uns beten. Herr, danke für diese Worte. Du hast manchmal sehr harte Worte gehabt für deine Feinde, aber du kamst, um Sünder zu suchen und zu retten, um das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn jemand feststellt heute Abend, ich bin verloren, ganz und gar, dann, Herr, ist unsere Bitte, dass diese Person oder diese Personen Buße tun und deine ergebene, gehorsame Knechte werden, damit sie belohnt werden in Zeit und in aller Ewigkeit. Amen. Amen.